Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Gut, das sage im Moment ich immer nur so. Nach langer Zeit mal wieder da und heute als Gast, und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu können, Nico alias Gear Reference bei Instagram. Herzlich willkommen bei Prepared. Grüß dich!
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, also wirklich klasse, dass du Zeit gefunden hast. Ja, wir haben uns bei Instagram kennengelernt und unter anderem deswegen, weil der wesentliche Inhalt deines Kanals sind einfach nur richtig geile Ausrüstung von Rucksäcken über Tragesystemen, Westen, alles, was das militärische Trageherz begehrt. Aber bevor wir da ins Eingemachte gehen, vielleicht stellst du dich mal vor, was ist dein Hintergrund, wie bist du zu deiner Sammelleidenschaft gekommen? Dann leg mal los, Nico.
Ja, wie gesagt, Nico, bin 32 Jahre alt, habe eine 12-jährige militärische Vorgeschichte.
Ja, du kannst ruhig sagen, was du gemacht hast, oder willst du das nicht?
Ach so, nee, ist kein Problem. Also ich war Fallschirmjäger für 12 Jahre, davon die meiste Zeit mit erweiterter Grundbefähigung bei den spezialisierten Kräften des Heeres.
Sehr schön.
Ja, und da ist auf jeden Fall meine Leidenschaft entbrannt für, ich sag mal, Tragesysteme im Allgemeinen, was man auch auf meinen Fotos sieht, so ein bisschen meist der Schwerpunkt ist.
Ja.
Und ursprünglich ist die Leidenschaft dann noch ein bisschen in den Jugendjahren geboren. Ich sag mal, ihr habt das immer in eurem Podcast auch mit Sascha, wenn du dich zusammen unterhältst.
Ja.
Wo kommt die Leidenschaft her? Es sind Filme, es sind irgendwelche vielleicht auch Zeitschriften, Bücher, wie auch immer. Und da nahm das dann irgendwann seinen Anfang, als ich auch die Rambo-Geschichte gesehen habe, damit dann so ein bisschen auf das Thema Vietnam aufmerksam wurde und dann irgendwann mich da ins Thema vertieft habe über Bücher, weitere Filme, Dokumentation und dann da angefangen habe, Ausrüstung aus dem Vietnamkrieg zu sammeln.
Sehr, sehr schön. Aber lass uns da gerne mal noch ein bisschen bleiben, bevor wir zur Sammelleidenschaft kommen. Also du bist dann, und wenn du 12 Jahre dabei warst, warst du ja fast bei der Entstehung dabei, ein German Ranger. Die EGB-Kräfte der Fallschirmjäger. Ich habe bisher tatsächlich nur Gutes gehört. Ich habe mit den Jungs noch nicht selber zusammengearbeitet. Du warst da relativ von Anfang an dabei?
Also 2007 wurde in unserem Bataillon der erste Zug aufgestellt. Mhm. Da bin ich damals aber 2008 erst in die Kompanie gekommen. Mhm. Habe dann normal im Fallschirmjägerzug quasi gearbeitet und habe mich dann nach dem Einsatz entschieden, okay, machst noch mal ein bisschen weiter, willst noch mal ein bisschen mehr machen und bin dann 2011 direkt nach dem Einsatz in die EGB-Pipeline quasi eingestiegen nach dem Auswahlverfahren.
Sehr, sehr schön. Willst du davon ein bisschen erzählen oder ist das was, wo du nicht so gerne drüber sprichst? Das muss ich ja, ich frage das immer, also weil das natürlich auch für die Zuhörer interessant ist. Weil es ja auch mit der Sammelleidenschaft, du hast ja gesagt, es entwickelte sich daraus, aber gerade wenn man sich entscheidet, dann nochmal eine Spezialisierung zu machen, da auch länger dabei zu sein, wie hast du die Pipeline wahrgenommen, wie war die Ausbildung, was hat dir da besonders gefallen? Vielleicht erklärst du auch mal den Zuschauern, ich weiß, viele wissen das vielleicht gar nicht, was ist EGB, was machen die? Also Fallschirmjäger, damit kann jeder was anfangen, behaupte ich jetzt einfach mal, gerade die den Podcast hören, aber erzähl doch mal, ja, was war das für dich? Wie hast du es wahrgenommen? Was hat dich daran besonders, was war die Herausforderung? Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir vielleicht auch nicht gefallen? So, weil es ist ja, glaube ich, gerade in der Pipeline, wenn du 3 Jahre in der Ausbildung bist und dann nur auf Lehrgängen bist, dann wird es dann irgendwann, wird es auch schwierig, wird es auch anstrengend. Du bist viel weg von zu Hause.
Also die Pipeline war zum damaligen Zeitpunkt ein geschlossenes System. Also du bist mit dem Zug, mit dem du das Auswahlverfahren gemacht hast oder mit den Menschen, die halt ja irgendwo herkamen, hast du dich ein bisschen vorbereitet auf die Pipeline an sich. Und die Pipeline dauerte damals, weil sie am Stück war, ich glaube ein Dreivierteljahr, wo dann die ganzen Grundmodule quasi abgebildet wurden. Und dann ist natürlich mit dieser EGB-Geschichte, das ist ja mal geboren aus dieser Idee, diese Ranger-Äquivalenz herzustellen, um nochmal ein Bindeglied zwischen Fallschirmjäger und dem Spezialkräften zu haben, was die Zusammenarbeit erleichtert, um da auch ein bisschen supporten zu können, weil ich glaube, das weiß jeder, dass die immer Personalprobleme haben und man da halt eine Fähigkeitslücke schließen wollte, was aber nicht heißt, dass das nur die Aufgabe ist. Also wer sich da noch ein bisschen informieren möchte, was sonst noch alles dazugehört, den empfehle ich auch die EGB-Kräfte-Instagram-Seite. Da geht es dann auch öfter nämlich mal darum, was sind noch Aufträge, weil du ultra viel noch im Bereich der normalen Fallschirmjägertruppe abdeckst und das ja auch unsere Heimat ist quasi. Ne? Also
na klar.
Primär ist und bleibt man Fallschirmjäger.
Genau, also das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Also, das sind natürlich Begrifflichkeiten, mir kommen die zumindest bekannt vor. Ne? Die Pipeline ist sozusagen der Ausbildungsweg bis zum voll ausgebildeten Soldaten dann dort vor Ort. Und was du angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich dieses verbindende Element, so, weil die Ranger haben, das ist so, wenn man das direkt als äquivalent nimmt, die haben natürlich noch die Möglichkeit, Direct Action selber durchzuführen, auch in einem Regimentsrahmen. Dadurch, dass wir, wie viele Kompanien haben wir? 4 insgesamt?
Genau, ja.
Genau, ne? 4 insgesamt. Das heißt, da wird es ein bisschen dünn. Das heißt, euer Schwerpunkt ist tatsächlich so, an einem Beispiel zu bringen, ihr wärt zum Beispiel der innere Ring, wenn das Kommando Spezialkräfte den Zugriff machen würde, zum Beispiel.
Genau. Also was man auch immer mal, jetzt gerade war ja wieder eine Blackstar-Übung, meine ich. Da sind immer IGB-Kräfte mit dabei, man trainiert zusammen, man macht irgendwelche Support-Geschichten vor Ort, wie zum Beispiel den inneren oder äußeren Ring, je nachdem, wie Lageauftrag, wie man das so bei der Bundeswehr so schön kennt, wie sich das Ganze
dann stellt. Ja, genau. Ne? Ja, sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Okay, das ist schon mal, das ist ja auch ein sehr weiter Einblick. Und das unterscheidet dich vielleicht auch von vielen anderen Sammlern. Dadurch, dass, und das, ich werfe jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum, dass du alles, was du an Ausrüstung da hast, natürlich auch mal übergeworfen hast, um mal auszuprobieren, wie das tatsächlich an dir aussieht, was man da machen kann, was da die Vorteile sind, was sind die Nachteile. Ist das so?
Ja, das ist, also das ist hundertprozentig so. Und da kommt auch diese Leidenschaft, nenne ich es jetzt einfach mal bei mir, her für diese Ausrüstung, weil durch diese neue Spezialisierung, die ich gemacht habe, auf den Lehrgang gemerkt habe, alles klar, du bist jetzt nicht nur noch Schütze G36 oder MG-Schütze, du musst, hast auch immer ganz neue Taschen, die du brauchst, du bist jetzt ein Breacher ausgebildet, du musst irgendwie immer neu konfigurieren. Und dann war halt, okay, was kannst du noch von früher? Koppel war so mäßig, später dann diese Moskito-Reihe der Kampfmittelweste quasi die meiste Zeit benutzt. Und da war ja aber auch nichts Modulares oder sowas. Ne? Wenn du jetzt auf einmal G-Schütze warst, dann hast du da immer noch diese Weste, die für G36-Magazintaschen ausgelegt ist. Und da fing das dann immer an, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, okay, du guckst jetzt immer auf den Markt, was kriegst du denn zu der Zeit? Damals, 2007, 2008, 2009, als ich anfing, mir mal selber privat Ausrüstung zu kaufen, war gerade Lindnerhof relativ groß, also noch nicht so groß wie heute, aber die haben ja...
Aber das war damals relativ neu schon, das war der neue Shit so, ne? Also die hatten... okay, warte mal, wir müssen... Ich sehe schon, ich könnte jetzt schon wieder voll einsteigen, so, hab unglaublich Bock, ich zittere schon, weil das ein tolles Thema ist. Wir müssen natürlich auch die Zuschauer so ein bisschen abholen. So, also erstmal... Dein Kanal, also bei Instagram, du machst halt sehr, sehr gute Fotos, so bin ich auch darauf aufmerksam gekommen, von im Schwerpunkt habe ich zumindest jetzt gesehen, also schon Ausrüstung, auch Bekleidung, ne? Ist aber nicht dein Schwerpunkt, habe ich so richtig rausgelesen, sondern diverse Rucksäcke und diverse Trageausstattung. Ne? Wir hatten jetzt schon gesagt, vom Koppel über Weste bis zu Chestrick und vermutlich auch Plattenträger, würde ich mal sagen.
Genau,
So, zeitlich ist, hast du auf dem Kanal geschrieben, so tatsächlich von Vietnam. Ich schätze mal, das ist tatsächlich so eher aus Sammlersicht. Aber auch, ist ja meine Meinung, also der Alice-Rucksack ist nach wie vor ein hervorragender Rucksack dafür, dass der aus den 60ern oder 60er, 70er entwickelt wurde. Ja. Ist das ja schon eine Entwicklung, die man sich bis vor einigen Jahren auch bei der Bundeswehr gewünscht hätte, wenn man sagt so, oder wenn man vergleicht, was wir in den 90er Jahren für einen Rucksack hatten oder Anfang 2000.
Ja.
Und dann aber im Schwerpunkt dann auch, oder nicht im Schwerpunkt, aber dann auch so, ich sag mal 2003 bis, hast du es ein bisschen eingegrenzt? Also, würdest du jetzt auch aktuelle Sachen kaufen oder eher so vom Global War on Terror sozusagen diesen Zeitraum?
Genau.
Hast du das für dich so ein bisschen eingegrenzt oder sagst du, ey, was mir unter die Finger kommt, das nehme ich?
Nee, das ist so ein Interessending auf jeden Fall. Also ich hätte... Früher, als ich schon in dieser Vietnam-Geschichte war, hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals mir irgendeine Bundeswehr-Flecktarnweste holen würde als Sammlergegenstand, weil ich auch selber da noch im Dienst war. Und da war das Interesse dafür gar nicht da. Und da war es dann halt mehr, okay, durch diese US-Geschichte, Vietnamkrieg, bin ich dann irgendwann auf modernere Sachen gekommen. Denn war halt, als ich noch jung war, kannte ich die Bilder aus Afghanistan, aus dem Irakkrieg, der da am Toben war. Und da hat man schon mal was gesehen. Und das fand ich halt mega interessant, weil die Evolution der Ausrüstung nimmt natürlich in Kriegszeiten immer deutlich zu. Und da ist
ja,
einfach
das stimmt.
so
Ja.
viel passiert an Ausrüstung. Ich dachte, boah, das ist so cool, was da jetzt gerade so an taktischem Equipment unterwegs ist. Und auf einmal hast du ein paar Monate später siehst du wieder neue Bilder irgendwo im Internet und denkst, boah, was trägt der denn da? Wieso sieht das so aus? Warum hat der was anderes als der? Und so bin ich selber durch das eigene Interesse immer weiter in dieses Thema gekommen, habe mir Bücher dazu geholt und dann war es halt immer, okay, die Trageausrüstung der Soldaten, die Ausstattung, was nimmt der mit? Was muss der mitnehmen? Und dann hinterfragt man und man kommt automatisch immer tiefer in das Thema rein und da ist dann irgendwann der Schwerpunkt natürlich gewesen, dadurch, dass ich die Zeitleife mitgemacht habe, mich da so ein bisschen festzulegen und das ist auch heute noch mein Thema. Und moderne Sachen, bin ich ganz ehrlich, womit ich dann wieder zum Teil noch gearbeitet habe, ist dann eher so weniger interessant einfach. Das catcht mich nicht so.
Ah, okay. Ja. Hat diese Sammelleidenschaft, also hast du das schon bevor du zur Armee gekommen bist oder erst währenddessen hat sich das entwickelt?
Ja, also als Jugendlicher war es ja diese Vietnamkriegsgeschichte, wo ich dachte, okay, da hättest du mal Bock, irgendwie so eine Schutzweste zu haben oder sowas. Und dann hat man irgendwie
so mal eine bekommen. Diese Kevlar-Westen von früher oder was?
Genau, die mit der Nylonhülle einfach in Oliv.
Ja.
Sowas dann damals. Und das waren dann so Bilder, die du gesehen hast aus Full Metal Jacket oder so, wo sie dann so die Westen tragen und dann auch sowas wäre irgendwie mal cool, einfach zu besitzen. Da ging es wirklich nur darum, zu besitzen und so bin ich dann halt noch immer ein bisschen weiter reingekommen ins Thema und gesagt, okay, jetzt hast du so eine Weste, wäre so eine Uniform vielleicht auch ganz cool und dann könntest du dir so eine Schaufensterpuppe zum Beispiel, sag ich mal, fertig machen oder sowas. Ne? Einfach hinstellen, steht cool in der Ecke, Man Cave mäßig.
Also, hattest du damals schon als Jugendlicher eine Schaufensterpuppe mit Ausrüstung bei dir im Zimmer stehen?
Also nicht so eine Schaufensterpuppe, so ein selbstgebautes Gestell quasi. Die Idee war immer, irgendwas noch irgendwas Cooleres dann zu haben, aber das war in den Jahren halt nicht möglich, das so als Display quasi sich so hinzustellen, wie man das so auch, weiß ich nicht, von irgendwelchen Leuten kennt, die so einen Stormtrooper irgendwo in der Bude stehen haben von Barney Stinson aus dem Fernsehen. So ein Gedanke war das halt, ne? Aber nie so umgesetzt in dem Sinne. Aber das war so der Einstieg.
Aber so ein Gearstand halt, ja, sehr, sehr cool. Genau. Kannst du dich erinnern, was damals dein erstes Stück war, was du dir gekauft hast?
Puh, also aus der Vietnam-Geschichte war es so ein Zufallsding, würde ich sagen, dass ich auf dem Flohmarkt damals noch, gab es immer diese großen Händler, die so einen Haufen Militärzeug hatten und dann war es tatsächlich die Modell M56-Koppel, die ich dann einfach durch Zufall
hatte. Genau. Die M56 noch, die ist doch aus Canvas noch, ne? Also nicht aus diesem Nylon. Stark. Okay, Wahnsinn.
Und die habe ich heute sogar noch. Also das war das erste Stück, mit dem ich quasi unbewusst damals noch in diese Vietnam-Geschichte gekommen bin, weil die habe ich 1, 2, 3 Jahre vorher einfach mal gekauft, weil ich so eine Koppel irgendwie cool fand. Ja. Und gedacht habe, auch für 10 Mark nimmst du die mit oder so. Und Und wenn ich jetzt zum Thema Trageausrüstung gehe, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin noch aktiv im Dienst, ich interessiere mich, was tragen andere Soldaten anderer Länder, da war es dann von London Bridge Trading das 1195 Gunner Harness, bloß halt in der also in der Gewehrschützen Version. Ja.
Geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Also, da müsste mal, liebe Zuhörer, wenn ich jetzt die Begrifflichkeit nicht sagen, wir werden auch gleich nochmal auf die Moskitoweste eingehen, wir werden dich schon ein bisschen beschreiben. Auf jeden Fall den Link zu deinem Kanal, der wird ja dann da sein und dort kann man halt die einzelnen Teile auch sehr, sehr gut sehen. Damit ihr mal optisch das, damit ihr das auch dann wahrnehmen könnt. Also dieser Harness, und es war bei euch schon so, ihr durftet das auch immer tragen, weil das ist ja immer so der nächste Schritt sozusagen. Ja? Also hast du das, den London Bridge Trading Harness, den hast du auch getragen?
Genau, ja. Den habe ich dann mal ausgetestet. Und es ist halt so ein bisschen sehr dick auftragend, das ganze System. Ist natürlich für Operationen im Wassergebiet ursprünglich einmal gedacht gewesen für so eine Dschungelgeschichte. Aber ich fand halt cool, dass man quasi halt alles mitnehmen kann, ne? Also du hast da hinten so einen kleinen Buttpack noch, also gibt ja viele Leute, die stehen da nicht so drauf. Ich fand dieses kleine Buttpack, wenn du nur mit einem Daybag, also mit einem kleinen Tagesrucksack unterwegs bist, noch super, dass du da dann halt, wenn du den zurücklässt, da eben nochmal kurz deinen Poncho vielleicht einpackst oder noch eine Regenjacke und so ein bisschen Kleinkram und ansonsten viel Kapazität hast, um möglichst viel auch Munition und so weiter halt mitzuführen. Und hat sich so aber nicht so gut bewährt, sag ich mal, für dieses G36-System. Aber den später habe ich dann die Version als in der Maschinengewehrausstattung quasi bekommen, wo vorne ja. nicht die normalen Magazintaschen dran sind, sondern noch die größeren für Bell ja. Fat Ammo, ne? Und den habe ich immer, wenn ich als leichter MG-Schütze unterwegs war, dennoch getragen.
Sehr, sehr schön. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir von Trageausstattung ausgehen, haben wir letzten Endes, ich würde jetzt mal sagen, vier Systeme. Wir haben einmal so das Belt Kit sozusagen, also eine Koppel und mit angebrachten Taschen, in welcher Art auch immer. Das kann sein, das Koppel 95 der Bundeswehr, Klammer auf, nicht so optimal, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Oder das PLCE, ich komme durcheinander, aber Personal Load Carrying Equipment der Briten. Das sind so die klassischen Belt Kits. Dann haben wir die Westen, das ist so ein kleiner, so ein Zwischenelement. Dann haben wir Chestrigs und letzten Endes hat sich aus der ganzen Geschichte mit dem Plattenträger dann auch noch System entwickelt, dass du Taschen direkt an den Plattenträger trägst oder die in welcher Art und Weise auch darüber trägst. Ist das erstmal, habe ich das so richtig zusammengefasst, so die vier Elemente oder fällt dir noch eins ein?
Nee, das ist schon richtig. Beim Plattenträger würde ich nochmal so ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich noch die klassische Schutzweste, die über keine Aufnahme irgendwelcher Taschen verfügt, die quasi nur als reine Schutzweste dann quasi fungiert, ne?
Genau, ja, genau. Worüber man dann letzten Endes entweder ein Beltkit oder was auch immer dann trägt. Ne? Genau. Oder ein Chestrack zum Beispiel, genau. So, also hast du, weil das ist tatsächlich ein Punkt so, ich bin ja auch jemand, der sich damit gerne beschäftigt. Also in der Zeit, als ich aktiv war und ich war normaler Infanterist, ist es so, muss man eh sagen, was war gerade zu dem Zeitpunkt erlaubt, was durfte man tragen, was darf man nicht tragen. Gut, das war bei der falschen Megatruppe immer so, naja, fakultativ.
Ja.
Nein, aber das waren tatsächlich Auflagen und man hat natürlich auch immer geschielt, so was gibt's Besseres, womit kann man sich besser ausrüsten, wodurch ich dann eben auch die Moskitoweste mir mal, die habe ich tatsächlich so halbdienstlich geliefert mal bekommen und natürlich Chestrigs und Plattenträger. Und habe dadurch so ein bisschen immer gesagt, so das Lochkoppel ist totale Scheiße. Und ich sage auch heute, und das würde ich gerne mal mit dir diskutieren, das Lochkoppel, denke ich mal, kennt jeder oder hat es zumindest so halbwegs vor Augen. Das ist natürlich vom Material ist das outdated, aber ich sage auch viele, die jetzt das anders sehen, damit kann man schon arbeiten und es hat einige Vorteile, die du mit dem Chestrig zum Beispiel nicht hast oder auch mit dem Plattenträger, nämlich du wirst immer, das ist die Möglichkeit, dass du am ehesten am Boden bist. Das heißt, wenn du wirklich in Deckung gehen musst, gerade als MG-Schütze, wo du ja nur im Liegen arbeitest, ja, oder auch als normaler Infantist, hast du die Masse der Taschen um deine Hüfte, was ein guter Schwerpunkt ist sozusagen. Das macht dich natürlich breit, so, also wenn du durch ein Fenster durch musst, ist es vielleicht nicht so optimal. Aber ich habe so ein bisschen jetzt den totalen Hass leider verloren, weil ich immer dachte, so, das ist das schlechteste Ausrüstungsgegenstand, den wir haben. Aber wenn man sich den zu benutzen weiß und weiß, wie man sich die Taschen anprägt und wie man das oder wie man da noch zusätzlich ausstatten könnte, kann man damit eben 24 Stunden so als, oder ich sag mal, wenn man wirklich, oder vielleicht mal so 12 Stunden, wie du es gesagt hast, wenn ich meinen Rucksack absetze, nehme mein Poncho mit, nehme noch was Kleines zu essen mit, habe mein Getränk mit irgendwie, nehme vielleicht noch ein Camelback mit, kann man damit besser überleben, als wenn ich jetzt nur mit dem Chestrack zum Beispiel unterwegs bin, weil ich auch mehr unterkriege. Wie ist denn da deine Meinung dazu, einfach zu dem klassischen Lochkoppel, aber auch zum Beltkit allgemein? Grüße gehen raus an Redbeard Tactical, der auch ein großer Freund des Beltkits ist. So, dann erzähl mal.
Ja, die Koppel, wie jeder andere wahrscheinlich in der Grundausbildung kennengelernt. Und da muss ich wirklich sagen, dass mein erster Eindruck war, was zur Hölle ist das? Weil ich, dadurch, dass ich diese Vietnamkriegsgeschichte ja schon vorher gemacht habe, schon so ein Modell 56 Kit quasi dann komplett zu Hause hatte und dachte, da kannst du einfach über kleine Metallhaken dich in den Belt quasi einhaken. Das hält, das sitzt perfekt, das kannst du hinten super verstellen. Es ist einfach, es hält wirklich bombenfest. Auch für so ein System aus den 60er Jahren halt.
Und, hatte das auch schon, nee, das hatte noch nicht diese Alice-Clips, sondern tatsächlich diese Haken, die du in die Löcher richtig reingemacht hast, ne?
Ne, die Alice-Clips gab es da schon. Beim M56 okay, waren die schon da, aber es wurden zum Teil auch noch Taschen benutzt, die noch diese alten WK2, also aus dem Zweiten Weltkrieg, die Taschen, diese Aufnahmesysteme hatten, ja. Und dann dachte ich auch, okay, vielleicht funktioniert es aber und vielleicht hält das wirklich alles, was es aber leider nicht getan hat. Also die Verbindung zwischen den Schultertragegurt der Koppel und mit dem Koppelgürtel an sich, mit dem Einschlaufen, wenn du es angetragen hast und da war Gewicht drin, löste sich das selber. Also du musstest ja erstmal anfangen, das festzunehmen. Und da habe ich dann schon gedacht, für eine Armee jetzt so viele Jahre später müsste das doch, also das müsste funktionieren. Also zumindest, dass es
zusammenhält. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber da muss ich ein bisschen widersprechen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Weil dieses Einschlaufen, es ist nicht so, dass es Atomphysik ist, aber du musst wirklich immer an dem Geriffelten entlang und selbst dann ist es, da gebe ich dir recht, wenn da wirklich Vollbelastung drauf ist, wird sich das irgendwann rausschlaufen, aber wenn man das vernünftig macht, aber ich weiß auch noch, ich habe meins auch festgenäht und da fängt an, also ich fand zum einen tatsächlich, das Material ist eine Katastrophe, wenn wir heute, alles ist aus Nylon und wir haben ein Koppeltragegestell aus, was ist das, Segeltuch?
auf jeden Fall etwas sehr Schweres und
nicht beweglich. Genau, also weil ich auch dachte so, meine Güte, das kann doch nicht sein. Also, und das wird heute noch ausgegeben. Und wir haben letztens wieder gelesen, keine Ahnung, 200.000 Stück davon bestellt, weil ist ja da, kann ja nur gut sein, ne?
Ja. Also die Modularität ist ja, finde ich, gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Und damit war ich eigentlich auch voll zufrieden. Das andere Problem, was ich noch so ein bisschen gesehen habe, du hast halt kaum Taschen, wie gesagt, das Thema, was wir schon mal kurz angeschnitten haben, der MG-Schütze zum Beispiel, dass der wieder antritt. Genau. Klar, du hast eine Tasche für deinen Verschluss, die du beim Empfang des Maschinengewehrs kriegst, aber die Maschinengewehrmunition, okay, hat man sich natürlich wieder mit seinen Stubenkumpels geeinigt. Du nimmst halt noch eine Mehrzwecktasche mit und dann kommt der Kram da rein. Man muss halt ein bisschen improvisieren. Aber gut eingestellt, muss ich sagen, fand ich das angenehm zu tragen und auch damit zu arbeiten. Also der einzige wirkliche Punkt, wo ich gesagt habe, was eigentlich nicht sein darf, ist, dass du, klassische Ding, du läufst mit der Koppel über die Hindernisbahn und wenn du danach nochmal über die Hindernisbahn gehst, kannst du dann zum Teil deine Taschen einsammeln, wo ich immer sage, das kann nicht passieren. Das darf nicht passieren. Ich darf nicht im Falle des Falls, ich robb durch den Wald, wie auch immer, es ist Atomstress und dann reißt mir irgendwo die Mehrzwecktasche ab.
Ja.
Das kann nicht sein und das ist mir auch mit anderen Systemen wie Molle, ja gut, Alice habe ich nie aktiv wirklich getragen, aber bei Molle, Pals, Malice, wie auch immer, welches System wir nehmen, um Taschen an was anzubringen, ist mir das nie passiert, dass mir eine Tasche da irgendwo abgerissen ist, auch nicht auf der Hindernisbahn.
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt und jetzt für alle, die das nicht vor Augen haben und nicht kennen, vielleicht einfach mal wirklich googeln, weil das Anbringungssystem am Koppelsystem 95, das ist schon... Also es ist schon Figelinsch, ne? Also sind Kunststoffgegenstücke, die du auch, also was ich da schon Fingernägel verloren habe, weil ich den Mist an- und abgebaut habe, weil das ist so, also ist schwer zu beschreiben, aber hat natürlich, also ja, ist einfach nicht so top. Ich habe tatsächlich mal vor einer Weile so ein bisschen recherchiert, wo das herkommt und tatsächlich meine ich, dass das ein spanisches System war, also oder mit den Spaniern oder also europäisch entwickelt und das dann so ein Stück weit eben ist auch bei anderen Armeen eingeführt, aber bei den Spaniern ist es zum Beispiel so, dass sie das auch mit nutzen. Wo das sonst noch rumspringt, weiß ich gar nicht so genau.
Auf jeden Fall Kanada. Die hatten
genau Kanada. Das System. Genau, das kann auch sein. Ja, Koppelsystem. Jetzt hattest du schon gesagt, der London Bridge Trading Harness ist auch eine Art Beltkit oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also das ist nicht wie so ein Beltkit, was man heute oder was vielleicht Zuhörer, die diese alten Zeiten nicht kennen, sich so vorstellen, dass es halt nicht nur ein Hosengürtel ist, sondern du hast halt quasi ein großes, massives Beltkit, koppelähnlich, wie das Koppelsystem halt ist, so halt in entweder modular, gab es damals auch schon, oder halt mit fest aufgesetzten und aufgenähten Taschen.
Ja, genau, okay. Ja, aber sitzt auch auf der Hüfte, ne?
Genau.
Genau. Ja, sehr schön. Und damit hast du dann auch gearbeitet und dann, also erzähl doch mal kurz die Entwicklung von deiner Ausrüstung. Du bist also vom Koppelsystem und dann direkt zu dem LBT-Harness oder war da noch ein Zwischenschritt, was du ausprobiert hast? Kannst du dich noch erinnern?
Angefangen natürlich ganz klassisch mit Koppel, danach dann irgendwann in den Falschimega-Zug gekommen nach der Grundausbildung und erstmal die Multifunktionsweste KSK heißt sie normalerweise, also die KSK-Weste, was ja so der Überbegriff ist, die bekommen und damit eigentlich die meiste Zeit auch immer gearbeitet und auch bis zum Ende meiner Dienstzeit immer im Spind gehabt.
Ja.
Weil die für verschiedene Zwecke halt immer einfach noch super war und angenehm zu tragen. Und
erzähl doch mal, erklär das mal bitte den Zuhörern, was ist das für eine Weste und vielleicht auch ein bisschen die Geschichte von der Weste.
Ja, also die Version, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, war das Modell von Schleswiger Tauwerke. Also die Modelle sind zu dem Zeitpunkt identisch gewesen. Es gab aber zwei Lieferanten. Das war einmal die Firma Heim und halt Schleswiger Tauwerke. Die kennt, glaube ich, fast jeder, der beim Bund war, weil auch andere Koppeltaschen sind von denen. Das ist ein mega großer Hersteller. Ja. Und du hast halt ein Netzgrundgewebe, auf dem dann Taschen aufgenäht sind.
Genau.
Und du hast natürlich noch so ein paar kleine Gimmicks, wie auch so ausklappbare Panels, wo nochmal das Lochkoppelsystem drauf ist, wo du so eine Tasche noch anbringen könntest oder irgendwelches Zubehör, Gasmaskentasche, wie auch immer.
Genau.
Und
ganz kurz dazu, weil du es angesprochen hast, du hattest ja vorhin schon kurz erwähnt, welche Möglichkeiten der Befestigung es auch gibt. Und was sich jetzt durchgesetzt hat, ist halt ein Schlaufensystem, ob das jetzt Molle oder Pals ist, wie auch immer. Und hier gab es, und das ist tatsächlich auch noch ein Element, also an früheren SWAT-Westen war das auch so, dass du mittels Druckknopf und Kletttaschen befestigt hast. Das war so das Element vor Molle. Und tatsächlich hat die Weste auch im Brustbereich, wenn ich mir das so vorstelle, auch eine riesige Klettfläche, die man abdecken kann, auch mit Druckknöpfen, weil das eben dieser Entwicklungsschritt, und von wann reden wir dann? 99, 2000 vielleicht, wo die entwickelt wurde, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber um die Zeit rum, dass man da eben auch Funkgerätetaschen, Handgranatentaschen, Grapi-Munition-Taschen mit anbringen kann. Ne? Also schon ein innovatives Teil, wenn du es so nimmst, ne?
Genau, also du hast diesen kleine Modularität ist auf jeden Fall gegeben, dass du diesen Frontbereich halt so nutzen kannst durch diese Druckknopf-Klett-Verbindung. Die Taschen waren auch in dem Satz immer mit dabei. Also wenn du die Weste empfangen hast und sie vollzählig war, hast du diese verschiedenen Optionen halt mitbekommen und konntest dann halt immer noch mal, klar, der Gruppenführer braucht natürlich anderes Material als der normale Schütze zum Beispiel. Und dann hat man halt eine Mehrzwecktasche dran oder nicht, war ihm halt immer selber überlassen. Aber man konnte ziemlich schnell andere Taschen nochmal adaptieren.
Ja.
Das ist ein gutes System auf jeden Fall.
Also auch ultra innovativ. Ich gehe mal ganz kurz den Aufbau durch, wie ich ihn meine im Kopf zu haben. Ich habe mir jetzt auch nochmal, also aufgrund deiner hervorragenden Fotos, war mir der Funke jetzt wieder gelegt und ich hatte meine mal irgendwann getauscht und musste sie halt haben. So. Er hat vorne zwei Doppelmagazintaschen, also insgesamt vier, neben dem Reißverschluss neben dem Verschluss. Und auch da fand ich es immer schon unglaublich innovativ, dass du die, wenn du die öffnest und Magazinwechsel durchführst, dass die so ein Stück weit auch durch Klett nach vorne mit abreißen.
Genau.
Ja? So, dass du quasi mit Gewalt deine Magazine rausziehen kannst und es aber den Taschen nichts tut, weil die sich sozusagen mit lösen. Also das fand ich schon mal sehr innovativ. Und dann, wenn man davon weiter ausgeht, also Doppelmagazintaschen. Und damit hat man ja schon mal die Masse der Magazine dabei. Und daneben jeweils an jeder Seite eine Mehrzwecktasche. Habe ich das richtig im Kopf? Wenn du das jetzt nur überlegst, habe ich noch was vergessen?
Ja, also wenn ich jetzt nur eine Seite nehme, zum Beispiel linke und rechte Seite, dann kommen ja die zwei Magazintaschen jeweils, dann kommt die Rauch-Nebeltasche im Anschluss und dann kommt die Mehrzweck-Wasserflaschentasche, die dann nochmal in der Gänze noch mal ein bisschen größer sind halt.
Genau, richtig, ja. Also da konnte man schon mal einiges mit unterbringen. Hinten war sie, es gab Elemente, oder die hast du, meine ich, auch. Es gab Varianten, wo hinten noch Mehrzwecktaschen aufgebracht werden konnten. Wie war das? Also wie war da die Entwicklung? Kannst du das ungefähr zeitlich einordnen? Oder was war als erstes da sozusagen?
Ja, jetzt, aus der Westenreihe quasi war die Grundweste nochmal komplett unterschiedlich. Die war nicht modular in der Länge verstellbar, großartig. Da ist hinten dann nur so ein kleiner Bereich. Das war die erste Version, die ich glaube ab 96 beim KSK eingeführt wurde. Da sieht man aber auch, dass der Gedanke der Schutzweste noch nicht so richtig mit drin war. Also du hast wenig Spielraum, um die wirklich über eine etwas breitere Schutzweste zu tragen, was ja damals der Standard war. Ja. Und da war es noch so, dass du hinten zwei große Mehrzwecktaschen hast, wo auch eine Helmbefestigung mit drin ist. Und das kommt vom direkten System der israelischen Armee. Also das Leute, die ein bisschen mal sich verschiedene Westen angeguckt haben, die werden das kennen, dass die Israelis relativ wenig mit Rucksäcken gearbeitet haben, weil sie natürlich im eigenen Land operiert haben und die kleinen Sachen halt alles immer direkt mit in den kleinen Kampfmittelwesten mitgeführt haben. Die mussten nicht wie der Bundeswehrsoldat seinen riesigen Hinkelstein auf dem Rücken haben, weil die halt vor Ort gearbeitet haben.
Aber spannendes Thema, wenn man das geografisch sieht. Bei den Israelis haben wir zum einen solche Modelle und dann aber auch bei den Südafrikanern, also die South African Defense Force Weste. Kennst du die, hast du die im Kopf? Das ist ja auch so eine riesige Weste, wo überall Taschen sind, auch hinten mit so einem länglichen Tasche, die einfach ein ähnliches System einfach dann verfolgen und sagen, okay, ich habe halt für, weißt du was ich, 24 Stunden alles direkt am Mann oder einen Rucksack tragen zu müssen. Wie viel von diesen Westen hast du?
Also aus dieser Kampfmittelwestenreihe quasi jetzt nur, da habe ich jetzt alle Modelle, die hergestellt wurden. Also die sind natürlich auch schon außer Dienst gestellt mit Masse, deswegen kommt man da auch ran, relativ einfach. Und da habe ich dann mal versucht, die Reihe so ein bisschen zu schließen, um das auch zu konservieren. Was ich denn so getragen habe oder was denn so ein bisschen die Geschichte dieses Ausrüstungsgegenteils ist, ne?
Also habe ich tatsächlich auch bisher nur bei dir so ausführlich gesehen. Dazu gleich mal eine Zwischenfrage. Für so relativ moderne Bundeswehrausrüstung, was waren da deine Quellen außer von dem Material, was du selber hast? Gibt es da Bücher oder ist da eine Zeitschrift, wo man gut was rausarbeiten kann? Weil klassisch Osprey, weiß ich gar nicht, ob es da was gibt.
Nee, ich glaube, Osprey hat nichts, was so modern ist. Und allgemein gibt es da natürlich die normalen Bücher, die immer über das KSK verfasst wurde, über die Fernspäher, über die Kampfschirme, wo man denn damals immer schon mal, wenn man sich dafür interessiert hat, für Ausrüstung, damals geguckt hat, weil sonst hattest du nicht viele Möglichkeiten. Es sind ein paar Bilder im Internet aufgetaucht, aber es gab mal gut die Zeitschrift Strategie und Technik, sowas zum Beispiel, da ist dann immer mal ein bisschen Ausrüstung drin gewesen. Aber so ein reines Buch über militärische Ausrüstung gibt es, aber nicht in diesem Spezialbereich. Da werden dann meistens so diese Standarddinge abgebildet.
Ja, das stimmt. Also es gibt eins, das ist auch vor, ich würde mal sagen, 3-4 Jahren rausgekommen. Richtig dickes Buch. Also da geht es natürlich nur um die Bundeswehr-Ausrüstung der Bundeswehr, wirklich von der Filzlaus. Also ich hatte schon öfter mal erwähnt, so eine der ersten Bundeswehruniformen aus Wollfilz. bis eben auch, ich würde sagen, zu 2004, 2005, wo aber auch schon so die ersten Smogs mit abgebildet wurden. Und das ist relativ tiefgreifend, bin mir aber nicht sicher, mit auf die Weste eingehen, weil das ist dann immer interessant. Also ich habe mal in letzter Zeit versucht, mal eine Anleitung, eine Herstelleranleitung für das Tragesystem, also für die Lochkoppel mal zu finden, weil es gibt halt viele Dinge, und das ist bei der Bundeswehr ganz oft so, das sind halt so, wie das dein Gruppenführer in der Grundausbildung gemacht hast, so wirst du es auch machen. Und diese Möglichkeit, dass du die Mehrzwecktasche oder die Spatentasche an deinem Rücken befestigen kannst beim Lochkoppel 95. So, vielen ist das gar nicht mehr klar, auch der Sinn nicht klar. So, dass sie dann mittlerweile bauen ja Leute, teilweise drehen die um, die Koppel, dass sie so eine Art Chestrick haben, was natürlich am Thema völlig vorbeigeht. Ja? Aber letzten Endes wenigstens beschäftigt man sich mit der Ausrüstung. Aber da will ich mal wissen, so, wie hat es denn der Hersteller gedacht, sozusagen? Also, wobei, so komplex ist das natürlich auch nicht. Ne? Bloß die Ausstattung, die wir haben, ist vielleicht zu wenig. Also ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich mir wieder beim Beltkit auch ganz viele Wasserflaschentaschen drumherum mache, dann habe ich da wahrscheinlich eine bessere Ausrüstung. Also kann ich mehr reinpacken, vereinzelte, als ich es in dem klassischen Aufbau, den man kennt, so nutze. Okay, also die Weste. Hast du noch andere Westen, auch international, die so in diesem Westencharakter sind?
Also du hast ja gerade schon mal die südafrikanische angesprochen, die habe ich auch in meiner Sammlung zum Beispiel.
Ah, sehr gut, ja.
Da war es dann auch so, dass...
Wie gut ist die? Also wenn du die aus Giersicht siehst, wie gut ist die?
Jetzt würde ich sagen, auch definitiv outdated, aber damals war die wirklich super. Und du kannst einfach wenn man sich Bilder aus dem heutigen Kriegen noch so gut, jetzt heute nicht mehr ganz aktuell, aber so ja. Afghanistan-Geschichte, Irak, da siehst du diese Weste meist auf Seiten der Briten, dass die immer noch da getragen wurde.
Ah, okay.
Und die, du kannst halt, hast genug Taschen, du kannst überall Sachen reinpacken. Ist natürlich aus Sicht jetzt von jemandem, der ein G36-System genutzt hat, nicht so optimal, weil unsere unsere Magazine viel zu groß sind oder viel zu klobig sind für die Weste.
Ja.
Aber es gibt auch vereinzelt Fotos, wo echt Bundeswehrsoldaten im ISAF-Einsatz die Weste zum Beispiel tragen, in einem Wüstentarn, was hier, ich glaube, Miltech oder wer auch immer das kopiert hat, eingesetzt hat. Also ansonsten für die damalige Zeit, auch für natürlich, wir müssen das Land als Hintergrund sehen.
Ja.
Was das Wetter betrifft, die müssen halt ein bisschen anders ihre Sachen mitnehmen und können halt auch leichter operieren einfach. Mhm. Und dafür ist die Weste auf jeden Fall top. So.
Denke ich auch. Allerdings auch für Vehicle-Born, also wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs bist, dafür wäre es, glaube ich, auch klobig. Also das ist tatsächlich wirklich was, wenn man infanteristisch, also abgesessen unterwegs ist. Mhm. Also das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Israel haben wir auch angesprochen, die ja auch gerne so Westen genutzt haben. Hast du da auch welche?
Oder auch eine? Ich habe jetzt keine direkt, die quasi vom israelischen Militär ist, aber ich habe die Katar, wird nicht vielen etwas sagen, aber die haben mal für die Bundeswehr den ersten großen Rucksack hergestellt in Flecktarn. Das ist.
Ah, ja, ja, den kenne ich von der. Ja, 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 ist auch eine israelische Firma.
Genau.
Oh, den habe ich. Oh, darf meine Frau nicht hören. Den hatte ich letztens auch irgendwo mal angeboten gesehen. Und war so ganz kurz davor, da auch nochmal zuzuschlagen. Ja, auch irgendwie ein cooles System, ne? Also hast du den großen Rucksack?
Nee,
ne?
Ja, den habe ich. Und die Weste habe ich auch. Also die haben zwei Modelle in Flecktarn hergestellt.
Ja. Okay.
Nannte sich R1 und R2. Und die haben auch schon diese großen Rückentaschen, wobei die Version R2 ein bisschen anders ist.
Ja.
Aber das ist ein israelischer Hersteller. Ich glaube, die machen heute noch Foto-Equipment-Taschen und sowas dafür. Aber ja, die haben die Kampfmittelweste eine Kampfmittelweste aus ihrer Reihe dann in Flecktarn produziert, die man dann hier damals so, ich glaube, damals war das noch USMC, die Firma, die hier vertrieben haben, glaube ich.
Oh, dass du das noch kennst. Da kriege ich ja gerade hier richtige Backshots, weil ich weiß noch, so es gab früher, also du bist ja ein Hauch jünger als ich, also ich werde jetzt 40, du bist 32, hattest du gesagt, und ich weiß noch, so in den 90er Jahren und tatsächlich USMC, ich weiß gar nicht, ob sich da ASMC irgendwann mal draus entwickelt hat, aber ich weiß, dass USMC damals schon sehr, sehr gut gemachte, bunte Kataloge hatte. Ja, liebe Kinder, hört mal zu, Opa erzählt vom Krieg, damals mussten wir uns Kataloge von irgendwoher bestellen, damit wir uns so einen Quatsch kaufen konnten. Dann gab es irgendwelche fadenscheinigen Listen, die man sich im Internet bestellen oder die man sich bestellen konnte. Für amerikanische Sachen weiß ich noch. Es gab Rare, kennst du den auch? Rare Hildesheim. Ja? Ist auch jetzt noch so ein Outdoor-Surplus-Laden. Für alle, die mal in Hammelburg waren, ist natürlich Bausenwein so eine regionale Größe. Kennst du die auch?
Ja.
Ja. Aber das waren so damals so die Sachen, wo man was herstellen konnte, bevor es eben jetzt mittlerweile auf dem deutschen Markt ist, ja ASMC allumfassend sozusagen. Und dann natürlich die Spezialhersteller wie, was weiß ich, Spezialdepot, nee, nicht Spezialdepot, wie heißen die? Egal, setze hier Laden ein, aber da kommt man als erstes drauf, wenn man googelt. Ja, ganz, ganz spannend. Genau, und da hattest du die her, oder wie sind wir jetzt da drauf gekommen? USMC?
Ja, genau, also die haben die damals, die kriegst du natürlich heute, gibt es halt den Katalog nicht mehr, aber ich habe die dann irgendwann mal bei eBay gefunden und gesagt, irgendwie früher hast du gedacht, wer will so einen Scheiß haben, und dann ist jetzt aber nach ein paar Jahren, die vergangen sind, und wenn man sich so die Westen, die so in der Bundeswehr genutzt wurden, ob dienstlich geliefert oder privat geschafft, habe ich gesagt, eigentlich muss die auch schon noch irgendwie Teil der Sammlung werden, und dann
auf jeden Fall, ja,
ist sie es geworden.
Was hast du dann, also wie ist die von der Qualität her, die Katar-Weste?
Die Verarbeitung ist super, also kannst du wirklich gar nichts sagen. Die Nähte sind alle top, die Taschen haben super Größen, du kriegst die auch Bundeswehrausstattung halt natürlich super verstaut. Und also das Ding ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Da hast du überall nochmal auf einmal eine kleine Tasche, die du aufmachst, und dann denkst du, okay, was ist das? Wo kommt das raus? Und dann hast du da auf einmal bei der R2-Version dann vorne nochmal einen Helmhalter, dass du dir den Helm vorne an der Front quasi noch befestigen kannst und den gemütlich bei Patrouille, wie auch immer, tragen kannst. Und dann ist da nochmal eine kleine Tasche, wo du einen Schlauch durchführen kannst. Also das Ding ist super geil.
Cool. Hast du die mal im Gefechtsdienst getragen?
Nee, ich selber nicht, aber die also die hast du immer noch mal gesehen, gerade bei so ein paar älteren, die haben die dann noch getragen und dann auch auf, im Kompanierraum, wenn du da mal irgendwo in irgendwelchen alten Blöcken warst, da hingen noch Bilder, wo dann Gruppenfotos waren, alte, und du wirklich vier, fünf Leute siehst, die diese Weste tragen.
Ja, super. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal recherchieren, das interessiert mich sehr. Hast du das schon, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, sind die bei dir schon, also hattest du da schon mal was gemacht bei Instagram?
Nee, die ist noch nicht online. Ich mache ja immer so ein bisschen, dass ich alle, naja, jede Woche zumindest einmal versuche, einen neuen Gegenstand quasi auf die Instagram-Seite zu bringen. Und da versuche ich das jetzt gerade so ein bisschen, ja, mal was Deutsches, mal dann wieder was aus dem Ausland, dann mal wieder vielleicht einen Rucksack oder so, dass man immer ein bisschen mehr Abwechslung hat, aber die wird kommen.
Sehr, sehr schön. Okay. Westen. Wir sind immer noch beim Thema Westen. Gibt es noch eine, die jetzt hier, also von der wir noch erzählen könnten? Gibt auch die Österreicher, haben ja zum Beispiel Westen auch lange genutzt.
Genau, also von den Österreichern habe ich jetzt soweit noch gar nichts. War bisher noch nicht so irgendwie ein Thema, an das ich mich herangetraut habe, weil ich sag mal, meine Sammlung an sich ist schon relativ groß. Und
wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, so, also du brauchst schon einen eigenen Kellerraum, ne? Also da ist, ich muss jetzt auch, wenn ich mich hier umgucke, ich habe jetzt kistenweise irgendwo Sachen stehen. Und das ist halt auch schade, weil man es nicht sehen kann immer, ne? Also du hast ja gesagt, du hast dir so eine schöne Mancave sozusagen eingerichtet. Genau, also deswegen muss man halt schon sehen, was kaufe ich mir noch. Ne?
So. Genau, und bei mir war es dann immer so, wo ich gesagt habe, international muss es irgendeine Weste sein, die mich catcht. So wie zum Beispiel die südafrikanische oder irgendwas aus Israel, wo man sagt, oh, das ist mal irgendwie was ganz anderes. Und ansonsten ist mein Schwerpunkt ja natürlich viel bei den Global War on Terror Geschichten amerikanischer Bereich halt. Ne? Und da ist dann noch so eine Weste, die ich richtig gut finde, ist die Eagle LBVM. Also LBV ist immer die Load Bearing Vest.
Genau.
Und das, also man könnte eher sagen, das ist so ein bisschen so ein, vielleicht so ein kleiner Mix aus Weste und Chestrick so ein bisschen so für die Leute, die sowas nicht so kennen. Also, und die hat ein modulares Taschenkonzept, was von den Ende der 80er Jahre von Zevtec, hieß die Firma damals aus Amerika, übernommen wurde. Also die Firma ist irgendwann pleite gegangen und Eagle hat die aufgekauft. Und das ist also ich könnte nicht mal wirklich jetzt beschreiben, auch wie die Knöpfe heißen, aber du hast so einen Plastikverschluss, da hast du dann einen Plastikring, den du da drüber legst und dann den Plastikverschluss einmal drehst und somit die Tasche adaptieren kannst.
Ah, okay.
Und damals war es so, du hast diese Panels, nennt sich halt das, für M4, also M16 Magazintaschen, für MP5, SMG-Taschen natürlich, dann gab es da auch noch vom Ursprungsmodell für Maschinengewehr-Panels und ganz viele verschiedene, für Funk, für alles. Und das war, fand ich damals schon für die Zeit super cool und das Befestigungssystem ist halt einmalig. Und die sonst kennt man die Weste unter SOMAV, also viel für Leute, die sich so für ganz frühe Navy-Seal-Geschichten interessieren aus dem Zeit, aus der Zeit. Da wurde die nämlich getragen. Und das ist, sagen wir, im Sammlerbereich, wenn man die Originale von Zevtec haben will, das ist so ein heiliger Gral halt wirklich. Also da werden Preise bezahlt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Also gut, ist halt immer so ein Sammlerding so, ne? Aber
na klar.
Ist ein sehr seltenes Stück. Ich habe jetzt die von Eagle, die Version, die Eagle dann selber produziert hat.
Ja. Für was wird die von Zevtec gehandelt?
Also je nachdem, um Ausstattung, was an Zubehörtaschen dabei ist, geht das bei 800 Euro los und du bist ganz schnell bei über 1000 und ich sag mal so, es gibt auf dieser Welt Sammler, auch natürlich aus verschiedenen Bereichen, Ländern und gerade aus dem asiatischen Raum, da ist so viel, dass die modernen Navy Seal Sachen sehr gefragt sind und dann kann es auch mal passieren, dass so ein Jumpable Plate Carrier, das ist ja so das Ding von Cry Precision, der leichte Plattenträger, wenn der im AOR-1 Tarn, also im Wüstentarn der Navy Seals quasi ist, dann geht der für 5.000 bis 7.000 Euro über die
Theke. Ja, und dann, wenn noch rote Farbe dran ist und steht hier, hat ein Navy Seal reingeblutet, dann nochmal für mehr. Ne?
Ja, genau.
Ganz spannendes Thema.
Da gibt's noch ganz krassere Sachen, die noch teurer sind natürlich, aber so das ist dann schon ein schönes Stück und vor allem die fand ich halt immer cool, wie die Taschen da adaptiert werden können, wie modular das schon für die damaligen Verhältnisse war und auch wie, wie gut das Padding und so weiter ist. Also das ist schon echt ein schönes Stück.
Ja, stark. Von den Westen, die wir jetzt besprochen haben, oder vielleicht hast du noch welche im Kopf, welche wäre deine Way-to-Go-Weste, die man heute noch gut tragen kann?
Das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Also ich sage mal so, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt mal den Bereich, die klassische Kampfmittelweste, dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Multifunktionsweste KSK jetzt im Sinne von Bundeswehr-Thematik gedacht, weil die einfach immer noch top ist einfach. Ne? Also wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt eine riesige Schutzweste drunter tragen muss, sondern ich mache vielleicht eine Aufklärungsgeschichte, wo ich leicht beweglich und ohne Schutzweste unterwegs sein kann, dann wäre das immer noch was ich auf jeden Fall immer noch wählen würde. Mhm. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, Chestrick zum Beispiel, wenn man das wieder nimmt, da hast du ja heutzutage immer noch die...
Lass mal... Warte mal. Auf Chestrick gehen wir gleich, weil ich habe noch eine Frage zur Weste. Das ist so die Abschlussfrage. Hattest du auch die erste IDZ-Weste? Kennst du das noch?
Die haben wir empfangen. Mhm. Wollten die dann halt mal testen quasi und waren aber nicht zufrieden damit. Also,
also auch das erste Modell. Ne? Also für die... Also auch wie die Zuhörer hier mal beschrieben, das erste EDZ-Modell, also Infanterist der Zukunft, also eine neue Ausstattung nach dem Koppelsystem 95, wann wurde die eingeführt, so das Material, vielleicht so 2008, könnte schon sein, aber die wirklich in die Breite kam, bestand eben aus einem Plattenträger mit einem, jetzt hätte ich beinahe gesagt Molle, aber mit einem Gittergewebe, allerdings ein anderer Abstand als Molle, sodass man auch keine Molletaschen da dran bauen kann oder keine Palstaschen. Also ein Plattenträger mit diesem Gewebe und einer Weste, eben einer Trageweste, ebenfalls mit diesem Gurtband so ein bisschen, würde ich jetzt beinahe mal behaupten, angelehnt an die alte Multifunktionsweste KSK, weil manchmal hinten so der Schnitt oder so die Riemen, ich meine, viel mehr kann man an der Weste nicht falsch machen.
Genau, also der Grundkörper ist identisch quasi.
Genau. Bloß, dass eben dieses, da war ja auch so Netzgewebe, bloß halt dieses Gittergewebe oben drüber gelegt. Und auch mit einem riesigen Taschensatz, was an sich ja schon mal gut ist, also dass du verschiedene Taschen dir modular zusammenstellen konntest. So, aber wie hast du die wahrgenommen? Du hast jetzt schon gespoilert, also war nichts, was praktikabel war. Warum? Warum kriegt das die Bundeswehr nicht hin? Also das führt jetzt vielleicht zu weit, aber was hat dich an dem System nicht überzeugt?
Na, du hast halt dadurch, dass es dieses eigene System ist, extrem viel Gewicht auf jeden Fall schon mal an der Grundweste einfach, was da nicht hätte sein müssen. Und wenn man sich die Weste quasi 1:1 versucht nachzubauen, wie die normale Multifunktionsweste aufgebaut ist, dann ist die auf jeden Fall deutlich schwerer. Mhm. Die Taschen und alles, ich fand die Idee ganz gut, dass da so viele Taschen bei sind, aber die Magazintaschen waren mir viel zu weich. Also wenn du da einen Magazinwechsel oder ein Magazin wieder verstauen willst, ohne dass du da jetzt hingucken kannst, dann waren mir wenn du da einmal hängen geblieben bist irgendwo, die hat sofort nachgegeben und das war schon so ein kleiner Kampf.
Ja.
Und mir hat die auch dann im Ganzen zu doll aufgetragen. Dafür wird aber einfach viel zu viel Material verbaut. Diese ganzen Schlaufen, die keiner braucht und dann natürlich ja, wie du schon sagtest, das eigene System, was wieder total unkompatibel ist mit allem anderen, dass du nicht mal sagen kannst, okay, ich hätte jetzt aber gerne eine Tasche von Hersteller XY, die ich mir dazu kaufe, weil die es gut ergänzen würde. Ich kann es aber nicht nutzen, weil der Abstand halt der falsche ist.
Okay, also ich wollte es nur noch mal hier kurz angesprochen haben, weil dann eben was eingeführt wurde, weil sich eben mal wieder die sah auch scheiße aus. Ja? Also wohingegen irgendwie diese alte Multifunktionsweste, wenn du die gesehen hast, die hatte noch irgendwie, die sah halt cool aus. So, weiß nicht warum. Und die Bundeswehr schafft immer oder oft sich für Dinge zu entscheiden, die halt auch, wo man halt immer aussieht wie so ein Lappen. So, das ist halt ein bisschen doof, ja. Also mein Lieblingsbeispiel sind auch unsere Boonie-Heads, die halt aussehen, als hätte die einen Behinderten entworfen. So, ja. Wobei aber natürlich auch durch die große Krempe halt schon zweckmäßig, aber man sieht halt immer aus wie ein Lappen. Naja, gut, okay. Das zum Thema Weste. Sehr, sehr spannendes Thema. Gehen wir mal über zu den Chestricks. Was war da dein erstes? Kannst du dich da noch dran erinnern? Und war das so, hattest du das damals gekauft, um als schon über eine Schutzweste oder Plattenträger zu kaufen oder eben für eine Recon-Mission oder für eine Aufklärung, für einen Spätrupp? So, was kannst du dich da noch erinnern?
Also die mein erstes Chess-Trick, das war damals von Lindenhof Taktik. Also, also gekauft bei Lindenhof Taktik, ja. Aber mein also, erstes ja. war von Tactical Taylor. Die haben für Lindenhof produziert in Flecktarn in Amerika. Also die, so ist ja Lindenhof quasi dann mal groß geworden. Die haben bei Tactical Taylor gekauft. Später haben sie ja die Rechte bekommen, haben selber gemacht und dann ist es ja immer ganz bei Lindenhof gelandet. Und das war dann quasi die Tactical Taylor MAV Modular Assault Vest. Also MAV ist die Abkürzung davon. Mit einem Taschensatz in Flecktarn, die Grundweste in Flecktarn, war das Einteil, also das einteilige Chess-Trick, das gibt es auch nochmal zweiteilig, dass du es vorne in der Mitte öffnen kannst. Und das hatte ich mir geholt, weil ich zu der Zeit im falschen Megazug dann halt auch mal als Kraftfahrer eingesetzt war. Und da war die Multifunktionsweste in Verbindung mit der Mela-Schutzweste, die wir da getragen haben, so ein bisschen sehr auftragend. Und du bist, also es gibt das, eigentlich will ich es gar nicht erwähnen, aber das super spezielle Fahrzeug mit dem Namen Mungo, was die falsche Megatruppe nutzte, hat einen relativ kleinen Kampfraum. Also das ist ein etwas mehr gepanzerter Multicar, also wer die Fahrzeuge noch aus der ehemaligen DDR kennt. Und das war dann schon so, dass du dich da drin wirklich mit der Kampfmittelweste nicht mehr gut bewegen konntest und ich dann gesagt habe, hey, ich hätte gerne was, damit ich schön da drin sitzen kann, mich nicht komplett zubaue, viel vorne habe und auch im Fahrzeug agieren kann oder allgemein in Fahrzeugen. Und so ist das mein erstes Chess-Trick geworden, ja.
Ja, sehr schön, aber ist ja schon relativ technisch fortgeschritten. Ich habe mir eben aus Nostalgiegründen das alte ATXS meine ich, besorgt. Kennst du das auch?
Ja.
Ja, also das finde ich ja auch von der Entwicklung her auch heute noch absolut tragbar, also sagen wir mit Einschränkungen, aber das hat so viele Gimmicks, so einfach, dass du hinter den Magazintaschen noch Platz hast, sodass du da noch was reinpacken kannst, dass du so einen ganz simplen Klett-Offenhaltesystem hast, also wenn du deine Magazintaschen aufmachst, dann halten die halt an dem Klett des Chess-Tricks. Das ist irgendwie ein cooles System, fand ich immer ganz gut. Kennst du von diesen älteren Varianten auch eine, die du hast oder die du auch die du gesammelt hast oder
also das ATXS zum Beispiel habe ich selber auch eine Zeit lang genutzt. Also das hatte ich von einem alten Kameraden, der damals DZE hatte. Der hatte das Chess-Trick noch liegen und das habe ich dann von ihm damals abgekauft und auch noch viel getragen, so, ne? Weil ich dann halt irgendwann angefangen habe, okay, wenn du, also man hat auch nicht immer Bock, so ein Molle, Pals, Malice, Chess-Trick immer wieder auseinanderzunehmen, sondern sagst, okay, jetzt reicht mir mal so ein Basic-Ding einfach für die und die Nummer, dann zieh es halt aus dem Spind und gut ist, ne? Und das war auf jeden Fall auch das ATXS. Das war auch sehr beliebt in der Truppe, muss ich sagen. Das hat man häufig gesehen, gerade bei uns in der Kaserne auch.
Ja, genau. Liegt auch daran, war zumindest bei einigen Teilen mal dienstlich geliefert und da tatsächlich ähnlich wie die Multifunktionsweste einfach ein Ding, das hat sein Zweck erfüllt und war halt wirklich gut und durchdacht und sah auch cool aus. So, also von daher schon mal super. Okay, von den Chess-Tricks gibt es da noch eins, was du international hast, was du besonders erfolgen willst? Oder hast du auch so einen Klassiker, so ein ganz altes, die ganz alten britischen, so die alten Arktis-Chess-Tricks sind ja so, waren ja so die ersten oder halt, also entstand es ja wohl alles, ich glaube, so aus Vietcong-Zeit, sodass du es erstmal vor der Brust was trägst. Oder Südafrika waren auch so die ersten, die das getragen haben. Hast du da noch welche oder ist das gar nicht so der Sammlungsschwerpunkt von dir?
Also ich habe von Arktis auf jeden Fall die Klassiker quasi hier. Also das Chess-Trick, was du meinst, mit den wahrscheinlich den drei Magazintaschen, das ist ja das 42-Kommando oder hier auch als Classic Chess-Trick, das habe ich im britischen DPM-Tarn und auch in Flecktarn hier.
Ah, okay.
Da gab es dann auch einen Vertrieb quasi in Deutschland für Arktis-Artikel und es gab sämtliche Teile damals in Flecktarn und deswegen war das auch sehr in der Truppe sehr beliebt. Es gab einmal die Teile, die auch sogar hier in Deutschland zum Teil gefertigt wurden und andere, die dann aus England kamen und die hatten halt wirklich alles. Südafrikanische, von dem du gesprochen hast, das habe ich auch.
Ja.
Also auch nochmal ein Klassiker im Design und hat jetzt keine super coolen, besonderen Features, ist aber ein Basis-Chess-Trick, wo man echt sagen kann, okay, für Soldat XY in meiner Armee ist das ein super Teil, der kriegt seine paar Magazine mit muss klar reichen. Und auch in Verbindung vielleicht nochmal mit einem Koppelsystem super, was man aus dem südafrikanischen und rhodesischen Raum auch damals immer oft gesehen hat, dass da einfach so kleine Chestricks mit 5 Magazintaschen zum Beispiel getragen wurde und dazu nochmal das Koppelsystem, wo der Rest drin war. Und ansonsten ist es so ein bisschen so diese London Bridge Trading Chestricks aus Anfang 2000 oder Ende der 90er, sagen wir mal so, finde ich alle mega geil. Die sind vom Design cool, die haben geile Gimmicks, auch immer super verarbeitet. Und da ist immer so, ist mein Herz aufgegangen, wenn ich die gesehen habe. Und da gab es 1000 verschiedene, weil die auch extrem viel custom-mäßig für Navy SEAL Einheit XY hat gesagt, wir wollen das haben. Wurde halt umgesetzt und dann gibt es halt so viele verschiedene. Und da kann man, wenn man sich dafür interessiert und sich sowas gerne anguckt, kannst du so viele verschiedene Dinge sehen. Ja. Die fand ich immer gut.
Sehr, sehr cool. Ja, klasse.
Achso, und was du auch noch sagtest, dass das vietnamesische, was in Vietnam genutzt würde, habe ich auch. Also das ist also kommt ja aus China. Und das ist ja so dieses Klassik, wie man umgangssprachlich sagt, Qigong Chestrick, Chinese Communist Chestrick, was ja auch so mega populär ist und selbst ja heute noch also in anderen Ländern noch immer noch produziert wird und so ähnlich eingesetzt wird, weil es halt einfach ein bisschen Stoff ist. 3 oder 4 Magazintaschen dran, 2 kleine Taschen für Handgranaten und schon kann es losgehen. Ne? Also viel mehr brauchen einige Einheiten halt nicht.
Ja, stimmt. Ja, sehr, sehr cool. Ja, klasse. Mal Chestricks hier ganz kurz gestreift. Gehen wir nochmal zu den Plattenträgern und danach würde ich nochmal gern auf Bekleidung eingehen. Plattenträger, was war da dein erster oder war das dann tatsächlich einer, den du geliefert bekommen hast?
Das war mein erster, den ich dienstlich geliefert bekommen habe. Als reiner Plattenträger, es war dann der Lindnerhof Generation 3 Plattenträger. Mhm. Ja. Das ist ja so der Standard-Plattenträger damals gewesen.
Aber auch so ein gutes Teil, ne? Also das hat sich nach wie vor bewährt.
Auf jeden Fall. Also das würde ich auch heute, also ich habe immer noch einen. Ist ein super, super geiles Teil. Man muss natürlich so ein bisschen die Schutzwirkung ist halt nicht sonderlich hoch, weil der halt relativ klein und kompakt ist, aber du bist super beweglich. Ne? Also aus dem Gesichtspunkt ein super gutes Teil. Und ich habe auch die Generation 4 haben wir danach noch bekommen. Der war nicht so gut. Da musste man ein bisschen modifizieren, damit der nicht beim verwundeten Transport auseinanderfiel.
Okay.
Und zum Schluss dann habe ich noch den Generation 5 bekommen, der auch jetzt quasi noch aktuell ist bei den EGB-Kräften. Und der war natürlich top of the notch. Ne? Also innen drin super geiles Mesh-Padding, super bequem. Natürlich, also die gleiche Größe immer noch wie der Gen 3, aber noch viel mehr coole Features. Die Taschen, die dabei waren, natürlich auch alles top. Da war wirklich alles dabei, um super arbeiten zu können. Und auch Qualität muss man, ich glaube, bei Leuten, die Ausrüstung kennen, bei Lindnerhof jetzt nicht sagen. Also die machen schon echt super geilen Kram.
Ja. Wie sieht es da, ich sag mal, international aus? Gibt es da noch welche, die du hast? Oder wo du sagst, das ist auch so ein Sammlerding?
Da gibt es eigentlich relativ viele. Also ich sag mal so, ich schließe da jetzt mal die Schutzwesten, die etwas größer sind, mit ein, weil Plattenträger ist ja manchmal so, dass viele davon ausgehen und sagen, okay, ein Plattenträger ist der jetzt primär die Platte trägt oder eine leichte Einlage noch dahinter. Aber da war es dann bei mir die erste, wo ich gesagt habe, kannst du mal im Dienst ausprobieren, war dann die Eagle Industries Seeras.
Also habe ich heute noch, ja, genau.
Ja, genau, also das ist ja ewige Zeiten war das die Schutzweste oder der Plattenträger, wie auch immer man das jetzt sehen will, der getragen wurde, ne? Einfach überall von jedem tausendmal kopiert und ja.
Ja, aber tatsächlich ein vernünftiges Teil, also auch so wirklich so basic, so wie so ein Alice-Rucksack oder wie der Eagle Alpha 3. Also Eagle Industries macht schon sehr, 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 also Sachen, die auch weit verbreitet sind, weil ja vom Design her schon immer ganz gut waren und sind. Der Unterschied, du hattest es mal kurz angeschnitten, es gibt halt wirklich so Plattenträger, so wie letzten Endes ein Unterhemd mit Platten, so.
Ja, genau.
Die Schutzweste, wo eben auch die Seiten noch mit Weichballistik geschützt sind, man dann eben einfach eine höhere Schutzwirkung hat vor Splittern und halt Projektilen. Was ist da so der heilige Gral, so wenn man aus der Sammlersicht guckt, gibt es da auch was Ähnliches wie bei den wie bei den, was hatten wir bei den Westen so? Gibt es da irgendein System oder vielleicht, was du auch noch nicht hast und gerne haben würdest? Gibt es da was?
Oh, ich glaube, bei Schutzwesten, Plattenträgern würde ich sagen, ist es von Allied Industries. Das ist auch eine amerikanische Firma. Mhm. Die haben eine Schutzweste, oder das ist dann schon wirklich eher ein Plattenträger hergestellt, auch für die Navy SEALs. Ja. Das ist was getragen wurde bei Operationen auf Schiffen halt. Ne? Also du hast wirklich nur vorne einen Bereich, wo die Platte reinkommt, mit einer Schutzeinlage auch noch und halt auf dem Rücken, und die Seiten sind komplett frei und werden nur durch ein Gurtband mit einem Fastex-Verschluss quasi geschlossen, um relativ schmal zu sein. Und da ist die erste Version ist in so einem ganz hellen Tan, also Pinky Tan nennt sich das so. Ich weiß nicht, aber das ist so, das geht so echt leicht ins Pink. Und wenn man, also das Ding im kompletten Satz, das wäre schon auf jeden Fall eine geile Sache. Habe ich leider nicht. Cool. Ich habe nur eine ältere Version in Oliv. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch was, wo sehr, sehr viel Geld bezahlt wird für.
Ja, stark. Okay, jetzt haben wir die ganzen Träger mal raufgegangen. Wir sind jetzt schon eine Stunde drin, aber ich finde es einfach zu spannend und will jetzt noch auf zwei Sachen eingehen. Zum einen, Rucksäcke, ist das auch ein Schwerpunkt von dir oder ist das was, das kommt einfach mit dazu, so als Beifang, oder wie ist es da? Ja, du hast ja auch, ich habe auch gesehen, du hast so ein paar besondere Rucksäcke auch, die du schon, auch schon ältere Modelle, dann hast du den von Katar, natürlich auch ein ultra geiles Teil irgendwie. Also wenn man überlegt, wann die damals waren, ne? Also wann das entwickelt wurde, super schöne Sammlerstücke auf jeden Fall. Ja, wie sieht es da aus mit Rucksäcken? Weil das ist ja auch, wenn das meine Frau hört, die kriegt schon wieder einen Anfall. Weil bei Rucksäcken, da bin ich im letzten Jahr so ein bisschen explodiert. Ja, erzähl mal.
Ja, Rucksäcke ist also nicht mein Schwerpunkt auf jeden Fall. Es gibt ein paar Stücke, genauso wie es auch am Westen gibt, wo man sagt, die ich gesehen habe, oh, ey, das ist so ein cooles Teil, das willst du gerne mal anfassen, mal gucken, wie das so, einfach mal fühlen, mal tragen, wie der so ist. Da habe ich ein paar verschiedene Modelle auf jeden Fall.
Ja.
Aber bei Rucksäcken ist es auch noch so, dass es dann auch, die nutze ich halt auch heute noch. Ne? Also wenn ich mal rausgehe im Wald, dann darf es auch mal gerne ein Mystery Ranch Rucksack sein, die ich auch super gerne im Dienst getragen habe. Ja. Und ansonsten ist es da so, dass ich da ein paar habe und würde ich sagen, für mich aus sammlertechnischer Sicht, den habe ich jetzt auch vor kurzem gerade hoch online gestellt bei Instagram, das ist ein Rucksack aus dem Vietnamkrieg, der super einfach hergestellt wurde. Du hast ein ganz normales Tuch, was dann auch nochmal in einer gummierten Version gibt, damit der nochmal ein bisschen wasserdichter ist. Und der ist angelehnt an dem Rucksack, der damals von den Vietcong oder von der nordvietnamesischen Armee getragen wurde. Und der ist aus einem CIA-Programm.
Stimmt, ich habe das gelesen, super, ja.
Genau, in der ursprünglich mal gekostet 2 Dollar, ich glaube 89 oder so in der Herstellung, so dass der halt auch nicht zurückverfolgt werden kann, wenn du den quasi abwirfst. Ja. Hat ein paar andere kleine Gimmicks noch, ist aber ansonsten aus den einfachsten, billigsten Materialien quasi hergestellt, um halt auch die ersten Kräfte, die quasi vor Ort waren, auszurüsten, was ja halt so ein normaler Special Forces Auftrag ist bei den Amerikanern, bei den Green Berets, die Kräfte im Inland auszubilden, die wurden mit sowas ausgestattet, und die Rucksäcke sind heutzutage relativ schwer zu bekommen und werden auch schon zum Teil hoch gehandelt. Es gibt jetzt auch schon mal so Reproduktionen davon. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, den finde ich richtig cool. Ist natürlich nichts mit Tragekomfort. Und der ist auch eigentlich super klein.
Ja.
Aber für die damalige Zeit und so mit der Geschichte dahinter ist das so ein Stück, wo ich sage, echt super cool.
Ja, sehr, sehr cool. Und du hast einen Original?
Genau.
Oder ist das Nachbau?
Ich habe zwei Originale. Also den du schon gesehen hast, ist die erste Version. Ja. Das ist nur Stoff. Und dann habe ich nochmal die Version, die später kam, die noch diese Gummierung oder diese Schutzschicht hat und so.
Stark. Sehr, sehr stark. Wie bist du auf den gekommen? Also hast du den mal in einem Buch gesehen oder hast du in einem Film, gerade so CIA-Sachen oder McVie-Sachen oder so, die sind ja gar nicht so leicht, man sieht da auch nicht so viel, da gibt es nicht so viele Quellen, nicht so viele Bücher. Wie bist du auf den gekommen? Einfach in Sammlerkreisen mal drauf gekommen oder wie kam das?
Ja, also wenn du sowieso in den Sammlerkreisen unterwegs bist, hast du natürlich auch mal Leute, die mehr wissen, wie es jetzt ja immer mal so ist. Und dann hat irgendwann eine mal gesagt, alles klar, es gibt aus diesem CIA-CISO-Programm gab es einen Rucksack, die haben auch andere Sachen hergestellt, Magazintaschen. Und dann ist natürlich wieder, okay, so ein bisschen diese Leidenschaft sich dieses Wissen anzueignen, in mir wieder entbrannt. Und ich habe alles durchgesucht. Ich habe Bilder durchgesucht, Bücher. Und irgendwann habe ich dann, weil auch viel noch Special Forces und auch MACV-Einheiten vor allem, diese Rucksäcke getragen, habe ich gesagt, okay, das muss er sein, das ist der Rucksack. Gut, suchst du mal weiter und habe dann irgendwann dazu noch ein genaueres Foto gefunden. Und dann ist der nächste Schritt, woran erkennst du denn dieses Modell? Was sind die kleinen Details, damit du auch genau wirklich diesen Rucksack denn irgendwann hast und nicht vielleicht doch den von der nordvietnamesischen Armee. Und das ist halt wirklich viel mit Recherche verbunden, also diese ganze Thematik, in der ich mich bewege.
Ja, ja. Und, aber sehr, sehr schön. Also es ist ultra spannend und das mal ganz kurz so, also ich sammle nicht, ich bin halt so, also das kann, wenn ich nicht aufpasse, entwickelt sich es dann dahin, aber ich will es dann einfach, wie du auch, so dieses Anfassen, so wie fühlt sich das an, wie zweckmäßig ist das, weil es manchmal eben auch auf Fotos besonders cool aussieht oder denkst so, oh, warum trägt er das so oder wo hat er den coolen Rucksack her? Ich meine, so funktionieren wir ja letzten Endes so als Sammler oder diesen Gear-Nerds. Und dann auch, bei mir sind das auch so Wellen so. Ich hatte dann irgendwie eine lange Zeit, da hat mich so diese ganze, hat mich ein bestimmtes Thema mehr interessiert. Dann irgendwie letzter Zeit oder vor einem halben Jahr war es eben so, dass ich mich mit diesen MACV-Geschichten sehr auseinandergesetzt habe, weil ich da auch irgendwie dachte so, was für cool einfach so auch dieses alte MACV-Logo mit diesem Totenkopf, was so sehr markant ist, ne? Dann denkst du so, oh, was sind das für abgefuckte Typen? Dann auch dieses Thema, dass die Navy Seals damals so Jeans im Dschungel getragen haben und du siehst dann teilweise Fotos so mit so den ersten Tiger Stripe oder mit Woodland Jacken so über Jeans und so. Das sehen aus wie die wildesten Guerillas. Und dann tauchen mal wieder so Dinger auf, wo ich dachte, so ey, Vietnam habe ich gar keinen Bock mehr drauf und auf einmal wird das wieder spannend. Ne? Und dann eben mit solchen Teilen wie diesem Rucksack kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, was für ein Loch man dann tatsächlich abtaucht, dann die einzelnen Dinge rauszufinden. Sehr, sehr cool. Was ist dein Lieblingsrucksack, wenn du jetzt wählen müsstest, so für aktuell, also nee, mach mal erstmal Lieblingssammlerstück-Rucksack, wäre das der tatsächlich?
Ja, das wäre der.
Okay. Und Lieblingsrucksack, wo du jetzt sagst, das ist der Rucksack, wo ich sage, mit denen würde ich wenn du wirklich einen willst, so ich sag mal so 50 bis 100 Liter, wenn ich raus in den Wald gehe, was wäre da dein Lieblingsrucksack, den du aktuell hast?
Da war es auf jeden Fall immer der Mystery Ranch, ich glaube, so heißt der SATL oder ich glaube die Abkürzung, genau, oder Bridger Assault Pack steht auch manchmal, ist da angegeben. Den habe ich auch dienstlich getragen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Liter reingehen, aber das müssten bestimmt so um die 80 wahrscheinlich sein. Und damit, das war für mich immer die perfekte Größe. Also wenn man alles da reinbekommen hat und jetzt auch nicht natürlich noch ultra viel extra Batterien oder also wenn du nicht unbedingt auf so einen riesigen Rucksack angewiesen warst, fand ich ihn immer mega geil, weil die ja schon dieses BVS-System hatten, was den Rucksack hinten gerade über den Plattenträger bringt. Und an der Seite noch das Padding hat, damit der auch nicht verrutscht, weil jeder, der mal zum Beispiel mit einer Mela Standard oder SK-Schutzweste ein Berghaus getragen hat damals, was wir machen mussten, der sitzt halt überall, nur nicht mittig auf dem Rücken, wo er sitzen soll.
Ja, klar. Ja, ja. Ja, okay. Also das wäre der. Und von den größeren so, 110 plus, würdest du es überhaupt noch tragen oder bleibst du jetzt so bei so 80 Liter, weil es also klein, das sind ja immer noch Riesenteile, aber.
Ja, also so für den, wenn man mal raus in die Natur geht, reicht das ja natürlich immer vollkommen aus. Und ansonsten war ich wirklich mit dem Berghaus Cyclops, Atlas Cyclops 2.
Ja.
Also dem normalen, den ich quasi noch Standard als Rucksackdienst lieferte, auch super zufrieden, wenn ich nicht eine Schutzweste drunter tragen musste. Da war das ein super Rucksack, der alles ausgehalten hat. Also egal, wo du das Ding reingeschmissen hast, wo du mit durchgekrochen bist, war immer top. Also konnte man nicht sagen, wenn man die richtige Größe für sich hatte, wusste, wie man den einstellt, wenn man weiß, wie ein Beckengurt funktioniert, dann ist das Ding super geil.
Super cool. Ich sehe schon, bei dir kommt gerade jemand nach Hause.
So. Achso, nee, ist die automatische Beleuchtung gerade angegangen.
Achso, ich dachte so. So. Sehr gut. Also ich habe tatsächlich auch, ich weiß noch, ich habe damals mir den Berghaus tatsächlich gekauft, weil ich den auf dem Einzelkämpferlehrgang 2 wollte ich den gerne mit dabei haben, weil du im Jagdkommando mit dem normalen Rucksack einfach nicht mehr klargekommen bist. Und muss auch sagen, der war für damals, also so um die 2000er rum, ein super Rucksack. Und auch heute noch, ist zwar gnadenlos outdated, aber wenn ich nichts anderes habe, ist der natürlich Ist ja noch absolut okay. Hast du die Entwicklung der neuen Rucksäcke in der Bundeswehr verfolgt? Also der neue Tasmanian Tiger ist herausgekommen und tatsächlich von Sneagel Design, also einer schwedischen Firma, ist ausgeliefert worden. Hast du die schon mal gesehen oder in der Hand gehabt?
Oder in der Hand kennst gehabt noch nicht, aber ich bin durch einen guten deutschen Gear-Podcast darauf aufmerksam gemacht worden, dass da was kommt, also Dime.
Ah, ja, sehr gut.
Und da ist dann, wie es bei mir dann auch so mit Ausrüstung ist, alles klar, da das erste Mal gehört. Ich wusste, dass das im Raum war, die ganze Zeit schon, aber das war damals, als ich noch im Dienst aktiv war, da hieß es immer schon, da kommt was. Es werden keine neuen Berghäuser mehr ausgeben, da kommt was. Und dann habe ich mal gesehen, alles klar, diese Sneagel Sneagel Design kannte ich gar nicht. Da habe ich dann mal ein bisschen auf der Seite rumgeguckt und klar, Tasmanian Tiger ist bekannt, habe ich jetzt auch mal ein paar Bilder vom Rucksacksystem gesehen. Optisch fand ich das schon mal ansprechend, wobei ich ehrlich sagen muss, ich war nie ein Fan von Tasmanian Tiger, weil die Haptik und die Optikfarbe vor allem mich nicht angesprochen hat. Das war alles, weiß ich nicht, das sah immer so hell, shiny aus, das war nicht so ganz mein Ding.
Fühl ich absolut und ich weiß auch noch so, diese Tasmanian Tiger Chestrix Scheiße in diesem Grün, also was so fast so, also nicht Neongrün, aber so ein Grasgrün, was ich einfach schon, wenn ich das sehe, kriege ich einen Koller so. Also deswegen war ich da auch wirklich nie ein Fan von. Glaube aber, dass das jetzt in dem, also mit dem Rucksack haben die jetzt auch so ein, quasi wie das Rahl, was ist denn das hier, dieses steingraue Oliv, das alte, das hat ja wieder Mode bekommen. Ich habe tatsächlich dienstlich den Sneagel mit dem kleinen Design. Auch geil, da habe ich den Anfang des Jahres selber neu gekauft. Jetzt kriege ich den dienstlich, aber okay. Sei es wie es sei.
Man will sich nicht beschweren.
Nee, um Gottes Willen. Und mal sehen, ob sich das System durchsetzt. Ich weiß aus internen Kreisen, dass der wohl nicht mehr ausgegeben wird, weil es ein Problem mit den Reißverschlüssen gab bei dem Daypack. Aber sage ich noch was dazu, wenn tatsächlich was raus ist. Okay. Dann letzter großer Punkt, ist aber, glaube ich, nicht Schwerpunkt deiner Sammlung, ist Bekleidung. Oder ist das noch ein Zusatzthema, was du noch weiter vertiefst? Oder also ich habe jetzt nicht so viel davon gesehen, aber jetzt das letzte oder eines der letzten, die du gepostet hattest, war so eine Wendejacke, auch wieder so ein Ultra-Special-Teil, weil ich kannte so diese alten, also es gibt so eine Wendejacke, die ist außen Coyote bzw. beige, tan und innen mit Desert Night Camo bedruckt. Das war das letzte, was du gepostet hast, oder eines der letzten. Wie ist es da? Sammelst du da Bekleidung allgemein oder auch nur Teile, von denen du sagst, oh, die sind so spannend, die muss ich haben?
Also mal so, also ich sag mal, wenn ich jetzt diese Themen habe wie Vietnam oder so Global War on Terror, da habe ich natürlich dann zu den Westen, was man als Darstellungsmittel haben kann, immer auch mal eine passende Uniform. Ansonsten ist es aber eher so, dass ich coole Einzelstücke mal habe, wie denn zum Beispiel dieser Raven Parker, den man ganz am Anfang mal im ersten Golfkrieg gesehen hat. Und ich kannte das System der Wende-Gore-Tex-Jacken, weil die auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz, aber aus der Anfang aus Afghanistan-Zeit hast du immer mal Fotos gesehen, dass irgendjemand eine Jacke wie die amerikanische ECWS-Jacke, also was ja die alte klassische Regenjacke bei den Amerikanern ist aus dem System. Und dass die Wüstentarn war und hast gesehen, okay, in der Kapuze ist es irgendwie dunkelgrün irgendwas drin. Aber das ist nicht das Original, weil das Original müsste ungefähr die gleiche Grundfarbe, also beige, haben.
Genau.
Und dann bin ich auf verschiedene Firmen gekommen, die heutzutage quasi immer echt noch herstellen und dass die zum Teil bei amerikanischen Spezialeinheiten eingeführt sind. Und bei der Jacke, die du jetzt auch quasi gerade noch gesehen hast, war es denn so, es muss diese Jacke in beige geben, weil ich die halt mal gesehen habe. Und ich dachte, du hast aber diese neuen Firmen, wo du ganz genau weißt, die hergestellt haben, die ist nicht von der, weil du hast ein bisschen paar andere Gimmicks oder die müsste schon ganz, ganz lange raus sein. Und dann habe ich wieder weiter gegraben, das Internet durchforstet und irgendwann durch Zufall habe ich ein ausgelaufenes eBay-Angebot gesehen von eBay.com und habe gesehen, das ist diese Tarnjacke wahrscheinlich. Und dann konnte ich da zum Glück das Label finden, was dort abgebildet war. Und dann habe ich halt die Firma Raven gefunden, die damals auch die Jacken in nur Woodland hergestellt hat und in anderen Tarnfarben. Und habe dann irgendwann durch noch mehr Recherche halt rausgefunden, dass die gerade bei der fünften, und was mir jetzt auch ein Veteran geschrieben hat, in der dritten Special Forces Group damals wirklich offiziell ausgegeben wurde. Und Das ist dann halt diese Jacke gewesen. Und so war dann sehr wieder cool. Mit viel Recherchearbeit verbunden, dass man sie gefunden hat. Und ein guter Kumpel aus Italien, der hatte mir die dann irgendwann mal angeboten und sagte, hier, damals doch hier so Zeug, hättest du vielleicht auch mal Interesse an so einer Jacke. Und dann habe ich natürlich vorgesehen, gleich gesagt, alles klar, wir sprechen hier gar nicht über den Preis, sag mir, was du willst und was du für einen Versand kriegst und ich bin dabei.
Super cool, ja, tolles Stück, muss ich sagen. Also, wie gesagt, keine Ahnung, seit ich dieses erste Mal, so richtig hat sich ja dieses Desert oder Night Desert Camo, wie heißt es richtig? Eigentlich DNC, ne? Desert Night Camo, glaube ich. Night Desert Camo. Die
Abkürzung wüsste ich jetzt sogar gar nicht, aber bei mir ist es auch mal Night Desert.
Genau. Das hat sich ja leider gar nicht so durchgesetzt, aber ich fand das früher schon, auch wenn ich die alten Kataloge gewälzt habe, so fand ich das schon immer cool, ne? Also, tolles Stück. Ja, was sind da noch so an Individualstücken, die du da hast? Also, ich hatte ja vor jetzt so anderthalb, zwei Jahren, bin ich mal in diese große PCU-Falle getappt, weil ich das System so ultra, also, ja, innovativ ist jetzt auch nicht mehr, ist ja 20 Jahre alt, aber fand das schon einfach geil, dass du ein Bekleidungssystem hast, die einfach aufeinander abgestimmt sind. Und war dann froh, mich eben auch so diese Level 5 mal besorgen zu können als Hose und Jacke. Genau, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, so das ist was, das habe ich auch als Anbekleidung, was sind da noch so die Sachen, die du hast? Vielleicht Smog, so alte, ich habe auch da, also beim Thema Smog, habe ich jetzt einen Bericht vom Wehrtechnischen Institut gefunden, wie die ersten Feldjacken für das KSK wurden damals für die Fernspähzüge des KSK Feldjacken umgenäht auf Smogs. Und wenn ich die Bilder gesehen habe, die Beschreibung dazu, also 1:1 wirklich diese, letzten Endes, das, was sich jetzt heute als der Standard-Smog entwickelt hat, mit hinten dieser breiten, mit der breiten Tasche, mit der
die sogenannte Wilderer-Tasche.
Die Wilderer-Tasche, genau. Und das fand ich ultra spannend, ne? Dass das wirklich damals genäht wurde, weil es keinen Hersteller gab. Ne? Bevor das, also es muss auch so, ich glaube, der Bericht ist von 98. Was für Material wird da benutzt? Ganz, ganz spannend. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist was, das habe ich, oder das ist was, das wollte ich unbedingt haben, oder habe ich jetzt in der aktuellen Sammlung von Kleidung her?
Ja, also Smogs auf jeden Fall ist auch immer das schönste Thema, auch gerade so bei der Bundeswehrgeschichte. Und ich muss sagen, ich habe immer noch meinen ersten Smog, den ich damals selber gekauft habe, ist heutzutage mein Sammlerstück quasi, weil das auch die erste Version ist, die quasi offiziell eingeführt wurde von oder über die Firma Survival Equipment.
Survival, genau.
Die heute Saber sind. Und
genau.
Also auch JK Defense, oder weil das ist ja einmal der militärische Zweig oder der, wie auch immer, und der Rest ist zivil. Und der damalige Besitzer der Firma hat ja mit in Zusammenarbeit mit Arktis in England diesen Smog quasi so entwickelt, wie er dann auch eingeführt wurde. Und der, den habe ich damals in einem hier Military Shop gefunden, und Smog war ja auch damals schon immer in und für Waldgeschichten sehr gut zu nutzen. Und den habe ich heute sogar noch. Und dann habe ich, also das ist ja quasi die erste offizielle Version, also nach diesen Dingern, die umgenäht wurden, der so eingeführt wurde. Den habe ich, und auch noch die erste Version im Wüstentarn, die es damals gab.
Ja.
Habe ich auch noch. Und dann aber auch so den letzten, den ich selber noch getragen habe, dienstlich geliefert, da habe ich auch noch einen von. Der ist dann irgendwann mal leicht kaputt gewesen, und dann wollten sie mir den nicht tauschen, und dann durfte ich dafür schreiben und habe ihn dann halt behalten.
Welcher ist es dann? Ist es Leo Köhler? Nee, wer stellt ihn dann her?
Nee, Leo Köhler ist, also hat die Smogs, glaube ich, nie.
Also die geliefert wirklich, ne? Mhm.
Genau, die normalen, also die Hersteller, die ich so kenne, sind Schara, Wala, Batana. Ja, und mein letzter war auf jeden Fall aus einer Produktionsreihe von Schara. Das ist ja manchmal von Jahr zu Jahr so ein bisschen unterschiedlich.
Genau, also ich habe auch. Ja.
Also wenn man sich da wirklich für interessiert, dann kann man die einzelnen Produktionsreihen sich angucken und wird immer kleine Unterschiede feststellen. Das fand ich immer ganz interessant. Ist natürlich so ein Gear-Autisten-Ding, würde ich schon
sagen. Ey, aber lass uns doch mal ganz kurz als Gear-Autisten da wirklich mal reintreffen. Also nicht zu weit, aber vielleicht die Unterschiede, weil ich habe auch, also ich habe den Scharfschützen-Smog dienstlich geliefert und hatte auch, den habe ich irgendwann mal getauscht, weil der war abgeranzt, so nochmal eine andere Größe, und hatte ursprünglich auch ein von, ich meine, da war noch, hat das auch Survival Equipment hergestellt? Ich weiß gar nicht. Also du weißt, du kennst die Scharfschützen-Mods, die ja leicht anders geschnitten sind,
Genau,
ne?
ja.
Jetzt der ist, meine ich, auch von Scharrer, ja. Was auch so Mängel gibt, so wo du, also wo ich sage, so Mann, ey, der Reißverschluss ist so ein bisschen, das ist so ein ganz ein relativ kleiner Reißverschluss, nicht so ein massiver, ja. Aber was
Ja.
sind denn so die Unterschiede, die dir aus den verschiedenen Baureihen aufgefallen sind? Vielleicht mal so zwei, drei, die dir besonders aufgefallen sind.
Na, du hast ja bei den frühen Modellen ist vom Stoff her meistens noch ein kleiner, feiner Unterschied. Und was
Ja.
sehr schnell ins Auge fällt, sind halt immer diese Canadian Buttons.
Ja, genau.
Die haben zum Großteil dann immer nur unterschiedliche Farbe. Also
Ja.
beim grünen Smog fällt es weniger auf, aber zum Beispiel, wenn man sich die
Ja.
Wüstentarn-Smogs anguckt, da waren die mal beige, mal braun, mal auf einmal doch grün wieder.
Ja.
Dann ganz zum Schluss waren die dann aber Tan, also die Grundfarbe angepasst an die quasi hellste Farbe vom Smog. Das war dann so,
Ja.
glaube ich, so 2009 oder so, wenn die kamen.
Ja.
Und ansonsten auch mal diese Reißverschlussgeschichten, unterschiedliche Hersteller natürlich
Ja.
und dementsprechend auch unterschiedliche Qualität.
Ja,
Und
stimmt.
was ein großes Manko war bei einem, den ich dienstlich geliefert hatte, der war, jetzt weiß ich die Firma gerade aus dem Kopf nicht, aber war im Ausland auf jeden Fall produziert und der hatte
Ja.
im Inneren nicht mehr diesen seidenartigen Stoff, sondern die haben
Ja.
den einfach so Flecktarnstoff gegen genäht.
Ja.
Und
Das Thema
das hatte,
verfehlt, ne? Ja.
ja, genau, und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich so zu 100% in der Ausschreibung stand, weil die ja eigentlich immer identisch sind,
Ja,
aber. Ja,
ja, ja. Aber,
so eine Sachen sind das halt, ne?
ja, also gerade so diese, also in dieser, das ist so eine Art wie Fallschirmstoff so ein bisschen, so dieses, das war ja dieser Windproof-Smog, sodass du noch ein bisschen
Genau.
so einen Wetterschutz hast. Ja, aber es ist auch, ja, okay, also sehr, sehr spannend. Okay, dann meine abschließende Frage. Und dann sage ich, sind wir für heute erstmal durch, was nicht heißt, dass wir nie widersprechen, weil das Thema ist doch zu spannend. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das hätte ich gerne. Das ist so ein Ding, vielleicht sogar eins, wo du weißt, das werde ich nie kriegen, aus welchen Gründen auch immer, oder eins, wo du sagst, oh, das könnte mir noch mal unter die Finger kommen, das würde ich gerne haben wollen.
Das wäre auf jeden Fall ich sag mal, der Uropa der Multifunktionswestenreihe, wobei ich nicht zu 100% weiß, ob die Weste wirklich dazugehört.
Ja.
Und zwar ist das eine Weste, die noch fürs G3 ausgelegt ist. Die
Ja.
ist relativ vom Aufbau ähnlich der ersten Weste, die beim KSK A96 eingeführt wurde, die ich ja,
Ja.
also auch die mit den Rückentaschen. Nur, dass die halt für G3 ist, nochmal ein bisschen andere Taschenaufteilung hat. Und am Rücken nicht diese großen Taschen hat, sondern das habe ich nur auf ein paar Schwarz-Weiß-Fotos gesehen aus den B1-Zeiten halt noch, ne, wo die
Ja,
getragen
ja.
wurde, also von den B1-Kompanien.
Ja.
Und wirklich ultra selten, dass du da mal von einer Aufnahme wirklich siehst, ist ja auch
Ja.
ein Thema, was buchtechnisch quasi nicht aufgegriffen
Überhaupt.
ist irgendwo.
Genau, lass uns das mal ganz kurz, diese B1-Kompanien, die Bravo-Kompanien waren die ersten Kommandokompanien in den Fallschirmjägerbataillonen. Lass mich lügen, 92 oder 94 das erste Mal aufgetaucht, weil es gab keine Spezialkomponente, es gab keine Spezialkräfte in der Bundeswehr und mit einem Zwischenfall in, was war denn das, Libyen, Uganda? Nee, irgendwo, wo belgische Fallschirmjäger mussten da, glaube ich, agieren oder irgendwas war da,
Ja,
so.
genau.
Und dann hat man gesehen, so, oh, hier fehlt was. Daraufhin wurden die Bravo-Kompanien, also Kommando-Kompanien in den Fallschirmjägerbataillonen aufgestellt, wo es auch ganz kurz einen Lehrgang gab, nämlich den, also, oder dann genannt der EK3, der Führer im falschen Spezialeinsatz. was heute das EGB-Abzeichen ist. Ne?
Ja, genau. Das wurde
Ja.
ja übernommen, weil es das Zeichen schon gab. Man dafür
Genau.
nicht irgendwie was neu einreichen muss. Und dafür hat man das wieder genommen. Ja, ich glaube, ich meine, zu dem Zeitpunkt, als das in Afrika war, gab es die B1 schon. Das ist nämlich dann der Übergang, wie es zum KSK gekommen ist, dass man
Genau,
gesagt hat, okay,
richtig.
wir brauchen das KSK, aber die B1 gab es damals. Und soweit ich das mal gehört habe, waren die auch schon in Alarmbereitschaft versetzt worden.
Ja,
Aber die
ja.
Politik hatte sich, glaube ich, dagegen entschieden. Aber da bin ich im allgemeinen Thema, was
Ganz
B1
kurz.
angeht, nicht wirklich drin, weil du halt auch kaum Quellen hast. Also vielleicht ist irgendwann mal jemand da, der sagt, ich mache mal ein Buch drüber oder so. Es gibt mal ein paar kleine Artikel oder so, aber leider nicht mehr. Und ja, da habe ich auf Fotos damals noch von diesem Kommandolehrgang zum Beispiel, in Altenstadt habe ich das Bild mal gesehen, wo diese Weste getragen wird. Ja. Aber habe ich auch noch nicht hochgeladen, aber das Holster dazu habe ich. Das habe ich durch Zufall mal in England entdeckt. Aber cool. Die Weste halt nicht. Und es weiß auch keiner genau, wie viele davon hergestellt wurden. Und meistens ist es ja so auch zur damaligen Zeit, dass diese Westen bis zum Schluss irgendwo in der Bundeswehr eingesetzt wurden und irgendwann Nutzungsdauer abgelaufen oder wir haben was Neues, geht in die Tonne. Ne? Und das Holster ist aber ganz interessant, weil das vom Aufbau her identisch ist mit dem Holster, was auch später bei der KSK-Weste dabei war. Nur, dass das Holster eben für die P1 ausgelegt ist. Also
stark.
Den Vorgänger der P8 halt, ne?
Super. Ja, mein lieber Nico, ey, unglaublicher Gear-Deep-Dive, aber ich find's ultra spannend. Es ist jetzt, du kannst mich schon fast nicht mehr sehen, weil es dunkel geworden ist. Ich sag bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank. Und das wird nicht der letzte Auftritt von dir gewesen sein. Wenn du noch mal Zeit hast, dann können wir noch mal ein paar andere Dinge besprechen.
Genau, sehr gerne.
Ja, willst du noch was sagen? Also hast du noch irgendwas, was du gerne sagen würdest?
Ich würde ganz gerne noch mal, das fand ich spannend auch bei anderen Podcasts, wo auch Lorenz bei dir war, was ich ganz gut fand.
Erzähl,
mein Bundeswehrartikel, so basic für die jeder quasi hat, würde ich gerne noch mal nennen. Den hattet ihr, glaube ich, noch nicht. Und zwar ist das der Poncho. Der wird leider nicht mehr ausgegeben heutzutage. Ja. Aber das war der Gegenstand, den ich am meisten geliebt habe und auch für damalige Verhältnisse einfach ein super Ding war. War vielleicht ein bisschen schwerer, aber der ist total unterschätzt in meinen Augen.
Das stimmt, das stimmt. Liebe ich auch. Und auch unfassbar, dass man sowas aus dem Programm nimmt. Also da frage ich mich mal, weißt du, das ist das einzige Sinnvolle in der ABC-Schutzmaskentasche, beziehungsweise dann später in der Mehrzwecktasche. Ja. Nico, ich sage dir vielen, vielen Dank. Das war ein richtig schönes Ding, hat richtig Spaß gemacht. Und dann sage ich für alle anderen, bleibt gesund und bleibt prepared.